This is the Bluegrass Hour on Country Radio Switzerland. Thanks for listening to our country radio.
Da jetzt Bluegrass Show for the Swiss Bluegrass Music Association of Country Radio Switzerland.
SBMA Bluegrass Show of Country Radio Switzerland. Wir haben schon gehört, ich bin der Kent Miller und wir haben im Studio einen Gast, den wir auch schon gehört haben, von den Country Ramblers, der legendäre Banjo-Spieler von denen, Urs von Ax. Und willkommen, Urs. Schön, dass du gekommen bist.
Danke vielmals, Kent. Ich freue mich, dass ich da kommen durfte.
Eben, wir werden kurz sicher von der Band hören später, aber eigentlich wollten wir Banjo-Spielen anschauen und du hast etwas vorbereitet für uns, wie du überhaupt zum Banjo gekommen bist. Das ist nicht selbstverständlich, der Zeit, wo du gelernt hast. Und also das erste Lied, kannst du etwas sagen und dann das zweite?
Ja, das erste ist der Foggy Mountain Breakdown geschrieben vom Earl Scruggs. Und das ist eigentlich unter Bluegrass-Musik-Afficionados ist das wahrscheinlich eines der bekanntesten Stücke. Es ist im Film Bonnie and Clyde verwendet worden, in einer Szene, wo es nach einem Bankraub mit Autos über eine Wiese geblochert sind und einen riesen Plausch gehabt. Und das hat damals, ist das Lied um die Welt gegangen. Und so hat eigentlich die ganze Welt wahrscheinlich zum ersten Mal so richtig etwas mitbekommen vom Banjo. Aber ganz sicher auch in den USA. Und damit hat das einen enormen Aufschwung genommen. Und das ist eben ursprünglich vom Earl Scruggs gsi. Wir haben das gespielt 1986 am Festival in St. Gallen. Und ich habe gedacht, das wäre doch noch ein guter Auftakt. Jetzt, du hast gefragt, wie bin ich zum Banjo gekommen. Das ist auch so ein bisschen eine Story. Das war, ich weiss nicht, ob ich schon 10 war, also jedenfalls in dieser Gegend umeinander. Mein Vater war damals Geschäftsführer gewesen, von etwas, das hat Classic Plattenclub geheissen. Und da hast du dich monatlich, wenn du dort Mitglied gewesen bist, hast du monatlich Schallplatten heimgeschickt bekommen. Und das ist selbstverständlich klassische Musik gewesen. Und er hat jeweils dann das, was ihm zugeschickt worden ist, hat er heimgenommen und hat am Abend und übers Wochenende ist das Haus voll Musik gewesen. Und es hat sich dann einfach so ergeben, er hat mir dann irgendwann so einen Kofferplattenspieler geschenkt und hat mir dann nach die Platte gegeben, die ihm entweder, die er nicht mehr gebraucht hat oder die ihm nicht ins Konzept gepasst hat. Und da ist dann eines Tages eine Platte dahergekommen mit zwei ganz jungen, also wenig älter als ich, Boys aus Dänemark, namens Jan und Kjeld. Und die haben damals schon, also die sind sicher erst anfangs Teens gewesen, haben die einen grossen Erfolg gehabt in Europa, speziell in Deutschland auch und natürlich auch in Dänemark. Und da haben sie ganze Platte voll Stück gehabt. Und dort habe ich zum ersten Mal das Banjo gehört und habe gedacht, das müssen wir doch irgendwie gehört haben. Das ist meine erste Banjo-Ton, den ich im Ohr mitgetragen habe. Und man muss dann darauf achten, wenn dann das Banjo dort mal kurz ein Solo spielt, wie das Verhalt war damals, das ist unglaublich. Und ich im Nachhinein frage ich mich manchmal, warum ich damals wirklich aufs Banjo angesprochen habe. Weil so viel Banjo hat es da gar nicht drin.
Nein, eben nicht.
Aber man könnte es mal hören, das Stück heisst Banjo Boy.
Super.
Jeden Abend geht durch die Straßen in der kleinen Stadt in Tennessee. Und die großen und die kleinen Leute kennen alle seine Melodie. Sing ein Lied, sing ein Lied, little banjo boy, banjo boy, banjo boy. Denn Musik, denn Musik, little banjo boy, banjo boy ist unser Glück. So ein Singsang, wie die Gedanken singsang unterm blauen Himmel setzt, ist ein Singsang, alles Schönste von der Welt. Sing ein Lied, sing ein Lied, little banjo boy, banjo boy, banjo
auf der Playlist. Es kommt ein Idol von mir auch und von dir sicher.
Ja, also ich habe dann in den späteren Jahren habe ich wieder so eine Platte bekommen von meinem Vater. Das war The Weavers, eine Volksgruppe, die in den 50er und 60er Jahren in den USA vor allem riesen Erfolg hat. Und der Banjo-Spieler Pete Seeger war ein Teil von dieser Gruppe. Und er hat sehr grossen Einfluss gehabt auf die Musik und auf, vor allem an der Ostküste und auf Banjo-Spieler später. Ein Bill Keith hat auch angefangen, von Pete Seeger zu lernen. Und der Pete ist aber nicht nur Banjo-Spieler und Sänger gewesen, sondern auch Prophet und Protester. Er ist eigentlich sein Leben lang eingestanden für Frieden, für das Zusammenleben von den Menschen in friedlicher Art und Weise. Und ist auch damals in dem sehr aktiv gewesen, wo die Bewegung war, um die Schwarzen zu befreien aus ihren, in den Südstaaten vor allem, aus ihren Situationen raus. Er hat selber auch sehr viel Unbill erlebt. Er ist dann als Kommunist in der McCarthy-Ära drangekommen und hat sich aber auch dort eigentlich auch wieder sehr gut geschlagen. Ich muss sagen, er hat sehr überzeugend gewirkt und er hat auch überzeugend gewirkt sonst an den Konzerten, die er gegeben hat, wo die Leute zusammengekommen sind. Er hat einen Banjo-Stil gehabt, den kann man eigentlich nicht irgendwo richtig einordnen. Es ist nicht ein Frailing oder Clawhammer, das ist es nicht. Er hat Picks gespielt, aber es ist mehr so ein Zweifingerstil. Und die Musik, die er gemacht hat, ist Volksmusik aus der ganzen Welt, aber schon auch primär aus den USA gewesen. Er hat auch eigene Lieder geschrieben und hat einen unglaublichen Drive auf dem Banjo. Und das hat mich dann sehr angetönt. Das ist das erste Banjo, das ich gehört habe aus der amerikanischen Szene.
Und jetzt hören wir von The Weavers. Darlene Corey at Carnegie Hall haben sie gespielt.
Standing by the sea, had a 45 strapped around her bosom. She had a banjo on her knee.
Wir sind heute mit Urs Fanax im Studio. Und wie ist es denn weitergegangen mit dem Banjo? Du hast noch kein Banjo gedacht oder hast eine Gitarre gehabt? Oder wie war die nächste Etappe in deinem Banjo-Leben?
Ja, ich hatte noch Gitarre gehabt, damals. Und wir sind da ja auf der SBMA Bluegrass Show von Country Radio Switzerland. Und kommen jetzt auch jetzt kommt der Bluegrass bei mir ins Leben hin. Und das ist so gegangen. Ich bin damals ins Gimme in Zürich gegangen und habe dann gehört, dass es da eine Organisation gibt namens AFS, Interkulturelle Programme, wo man kann ein Auslandsjahr machen, damals in Amerika nur. Heute kann man das auf der ganzen Welt machen. Aber damals war das Amerika zentriert. Und das hat mich richtig interessiert. Ich hatte schon immer das Interesse an der Welt. Ich kann auswählen, ich kann sehen, was läuft. Wir haben dann, ich erspare euch die Story, ein Jahr vorher, bevor ich dort gegangen bin, haben wir noch jemanden aufgenommen. José Perales war aus Kalifornien. Und ich bin dann platziert worden. Ich habe natürlich wie alle anderen oder die meisten anderen damals wählen nach Kalifornien, am liebsten nach Hollywood. Aber ich habe eigentlich gewusst, dass wenn ich zuerst einen Schüler habe in meiner Familie aus Kalifornien, dass die Chance, dass ich nach Kalifornien komme, gleich null ist. Und war es dann auch. Ich bin anderthalb Stunden nördlich von Pittsburgh in Pennsylvania gelandet bei der Familie Shettles. das ist ganz eine tolle Erfahrung gewesen. Ich bin Teil geworden von dieser Familie und bin es heute noch. Und ich habe in meiner, man hat damals müssen ganz auf Papier ausfüllen für so ein Auslandsjahr. Und ich habe dann geschrieben, ich möchte eigentlich gerne Banjo spielen lernen, wenn ich nach Amerika komme. Und ich habe Geburtstag im Oktober, bin angekommen dort Ende Juli und meine Familie, vor allem also meine Mutter und einer von meinen Brüdern, der mit mir in die Schule ist, der Bob, die haben entschieden, sie schenken mir jetzt ein Banjo zu meinem Geburtstag. Also habe ich das Date, bin ich zum ersten Mal mit dem eigenen Banjo konfrontiert worden. Das ist so ein sehr einfaches Banjo gewesen, mit einem leicht krummen Hals und so, aber man hat immerhin, also man hat können darauf lernen. Und dann hat es noch etwas Zweites gehabt. Es hat dort ein paar Platten gehabt in dem Haus und eine einzige Bluegrass-Platte und die ist von Jimmy Martin gewesen. Jimmy Martin and the Sunny Mountain Boys und dort habe ich zum ersten Mal einen von den Koryphäen von den Banjo-Spielern, der auch im Stil von Earl Scruggs gespielt hat und ja seinen Anfang genommen hat, indem er Earl Scruggs versucht hat, praktisch bis in alles Details kopiert, der J.D. Crow. Den habe ich gehört und wir hören jetzt da ein Stück, das heißt You Don't Know My Mind.
Honey, you don't know my mind, I'm lonesome all the time. Born to lose a drifter, that's me. You can travel for so long, then a rambler's heart goes wrong. Baby, you don't know my mind today. I've heard the music of a rail slapping every dirty jail. Life's too short for you to worry me. When I find that I can't win, I'll be checking out again. Baby, you don't know my mind today. I've learned the hard way. When I find that I can't win, I'll be checking out again. No, baby, you don't know my mind today. All the time I've traveled fast on this hard road, you see. I'm not here to judge or plead, just to give my poor heart ache. Baby, you don't know my mind today.
Das ist noch lustig, man könnte alles auf Englisch machen, aber das ist nicht die Idee im Moment, weil du dort so früh auf Amerika bist. Umgekehrt bin ich vor 55 Jahren das erste Mal in der Schweiz gekommen, aber wir gehen jetzt zurück zum Banjo lehren und das nächste Lied.
Ja, das nächste Lied ist dann wieder, also ich bin nach dem Jahr, also geht man ein Jahr weg und kommt dann wieder heim. Dann habe ich das Gymi fertig gemacht, habe angefangen zu studieren und zum Glück nicht immer müssen so viel an der Uni sein und habe dann also tageweise da 4, 6 und 8 Stunden Banjo gespielt, weil das halt, es braucht es einfach, damit man auf den grünen Zweig kommt. Aber man ist, wenn man natürlich in der Schweiz ist oder irgendwo in Europa, dann hat man als Banjo-Spieler ganz eine andere Erfahrung, als man einen jungen Banjo-Spieler das in den USA hat. Ein junger Banjo-Spieler in den USA ist meistens in einer Gruppe von Leuten, kommt der daher, dann kommt schon in der Familie oder sonst hat er Freunde oder ältere Leute, die ihm das beibringen, die ihn mitnehmen. zusammen an Festivals und bei Jam Sessions dabei hat und so hören die gerade von Anfang an, wie das richtig tönt. Das haben wir in der Schweiz nicht gehabt. Ich habe ausser Platten eigentlich nicht viel gehabt. Ein grosser Einfluss war das Festival auf der Lenzburg, wo jährlich stattgefunden hat. Ich glaube, das hat 1972 angefangen oder so. Einer der damaligen Mitglieder von der Country Rambles war einer der grossen Mitorganisatoren gewesen, der Daniel Perret. Und so sind wir dort natürlich auch immer involviert gewesen. Und dort ist etwas passiert. Dort ist eine Gruppe aus England gekommen. Pete Stanley und Roger Knowles, das sind eigentlich nur zwei Leute gewesen, Banjo und Gitarre. Und dort habe ich zum ersten Mal etwas gesehen, was ich vor und nachher nie mehr gesehen habe. Der Pete Stanley hat nicht etwa mit Picks gespielt, er hat auch nicht mit seinen Fingernägeln, also mit dem Rücken der Fingernägel gespielt, sondern er hat seine Fingernägel, die drei am Daumen und die zwei, die er da gebraucht hat, am Zeigefinger und am Mittelfinger, so lang wachsen lassen und hat die immer schön lackiert und so, dass die her sind. Und der hat sein Leben lang hat er mit seinen Fingernägeln gespielt. Das gibt einen ganz eigenen Ton. Und den Ton habe ich gekannt, weil ich nochmal eine Platte bekommen damals von meinem Vater, von Roy Guest and the Tennessee Three. Und wenn ich dann dort herausgefunden habe, von Pete Stanley, ist er das gewesen, wo dort ein Banjo gespielt hat. Man hört, dass das anders tönt, als das Stück, das wir vorhin jetzt gerade gehört haben. Das Stück heisst Jesse James. Lassen wir uns das mal an.
Jesse James was a lad that killed many a man. He robbed the Danville train. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. It was Robert Ford, that dirty little coward. I wonder how he does feel.
Ja, ich habe das dann mit dem Pete Stanley habe ich geredet damals und er ist auf mich zugekommen und hat gesagt, du, woher hast du das Stück? Das ist doch nicht der Jesse James gewesen, sondern ein Stück, das heisst Kentucky Mountain Chimes. Und er hat gesagt, das habe ich noch von niemand anderem gehört, außer von dir. Und dann habe ich gesagt, ja, das habe ich da von dieser Platte, von Roy Guest und so. Und dort habe ich dann herausgefunden, dass er dort der Banjo-Spieler war, weil ich es von ihm hatte. Und habe erst Jahrzehnte später das Original gefunden von Rusty York and the Kentucky Mountain Boys. Aber das nur so als Nebenstück. Ich hatte Jesse James damals gelernt, faithfully, aber ich habe natürlich im Bluegrass-Stil gelernt. Und wir hören jetzt noch so, wie das damals bei den Country Rambles getönt hat, auf einer Platte, die wir 1973 rausgegeben haben, die heisst Bellevue Square Dance.
Yeah.
Das war jetzt die schweizerischen Einflüsse. Also ich war immer noch mehrheitlich in der Schweiz gewesen, aber ich habe mir natürlich immer wieder Zeit genommen, um meine Familie wieder zu besuchen. Und so in der Grössenordnung von 1972 oder so, 1973, bin ich dann einmal im Sommer wieder nach Pittsburgh. Mein Bruder, der Bob, war damals an der Carnegie Mellon University und hat Engineering studiert. Und er hat mich dann am Abend mitgenommen in die Bars und so, wo Bluegrass gespielt worden ist. Und da bin ich an eine Gruppe angekommen, namens Mac Martin and the Dixie Travelers. Und der Banjo-Spieler hat Billy Bryant geheissen. Und das war meine erste Live-Begegnung mit dem Banjo-Spieler, der in den USA gespielt hat. Er, aus meiner Sicht, der Billy Bryant habe ich immer sehr geschätzt. Er hat eine sehr Brillanz, sehr, sehr schön tönendes Banjo, ist sehr an der Front gewesen und trotzdem richtig ausbalanciert mit dem Sänger und den anderen Instrumenten. Das ist, also, es ist sehr professionell gewesen, obwohl es keine professionelle Gruppe war in dem Sinn. Die haben alle andere Jobs gehabt während der Woche. Der Billy ist ein Autospengler gewesen. Wir haben einen Autospengler und einen Wirtschaftsstudent, haben nicht wahnsinnig viel gemeinsame Themen. Wir haben eigentlich uns mehrheitlich angelacht, aber auf dem Banjo haben wir uns verstanden. Er hat mich dann auch mal auf die Bühne geholt und danach, das ist zu meinem grossen Erstaunen, hat er das Banjo abgezogen und ist gegangen, mich spielen für die nächste halbe Stunde. Da habe ich dann sehr viel Bluegrass-Musik und wie man das macht und wie das zusammenspielt, aufgesogen bei diesen Dixie Travelers. Wir hören jetzt ein Stück von Billy and the Blue Railroad Train.
Blue railroad train, go down the railroad track. Makes me feel so doggone blue to listen to the old school sign. Come back again, let me hear what's so blow. Take in the sun, give in the rain, Lord, hate to see you go.
Jetzt sehe ich, dass wir so einen grossen Banjo spielen, der auch in der Schweiz war, ganz früh, 70er Jahre und den 90er Jahren, haben wir die SBMA Konzertreihe Bill Keith gehabt. Und du hast auch von ihm viel gelernt.
Ja, das kann man schon so sagen. Also, wir haben das grosse Glück gehabt, in den 70er Jahren, hat da im, für die europäischen Banjo-Spieler die Liebe eine grosse Rolle gespielt. Aber nicht so, wie man das jetzt vielleicht gerade annimmt, sondern der Bill Keith hat eine Frau kennengelernt in Paris, wo er später einen Kurator hat, und die ist er immer wieder besuchen. Und das war dann der Anlass gewesen, um wieder eine Tournee zu machen durch die verschiedenen Länder, speziell aber Frankreich natürlich, aber eben auch die Schweiz. Und so haben wir den Bill Keith immer wieder mal in den 70er, 80er und auch 90er Jahren Tag können sehen. Für uns Banjo-Spieler in der Schweiz ist das natürlich ein ganz guter Einfluss gewesen. Und der Bill hat ja sehr vieles neu entwickelt auf dem Banjo. Er ist beim vordersten Front dabei gewesen bei der Entwicklung vom Melodic Style. Auf das können wir dann später noch zu reden. Er hat die Tuners vom Earl Scruggs modernisiert, sodass man nicht mehr hat müssen mit irgendwelchen Weichen rumfummeln, sondern die integriert gewesen sind in dem, im Tuner innen, wo man dann können umstellen während dem Spielen. Und er hat eine ganz eine jazzige Art von Spielen reingebracht. Auf das möchte ich jetzt eigentlich eingehen. Und das war eigentlich reiner Zufall gewesen. Der Bill Keith war auch wieder an dem Lenzburg Festival gewesen, 1974 zum ersten Mal. Und dort hat es einen englischen Gitarrist gehabt, namens John James. Und der hat dort so eine stündige oder so Lesson gegeben. Und hat dann den Bill dazugeholt und der Bill hat mit ihm zusammengespielt und sie haben dann dort ein Stück Sweet Georgia Brown miteinander gemacht und ich glaube, das ist praktisch ungeübt, einfach so entstanden vor dem Publikum, wie die zwei miteinander gespielt haben. Da muss man schauen, wie die so auf sich eingehen. Und was ich so toll, an dem ich lange umstudiert habe und erst später vom Alan Mundy dann gelehrt haben, wie das richtig funktioniert. Das ist wie der Bill von einem, so zum Beispiel vom D in ein G wandert. Und dann vom G in ein E und so. Also die Übergänge von einem Akkord in einen anderen, da läuft so viel ab zwischen denen. Und das hört man sehr, sehr schön da an seinem Solo und aber auch an dem, was er im Hintergrund spielt. Und darum habe ich das ausgesucht. Sweet George Brown, John James und Bill Keith am Lenzburg Festival 1974. Thank you. Jetzt kommt als nächstes ein Fiddlestück ohne Fiddle, gespielt von einem Banjo-Spieler namens Carl Jackson. Der Carl Jackson hat auf dem Album Bean Blossom von Bill Monroe an dem Festival hat er den Orange Blossom gespielt auf dem Banjo, dass einem eigentlich fast noch die Ohren abgeht sind. Und der Hans Holzer, ein sehr guter Banjo-Spieler aus Bern, und ich, wir haben das damals mit dem auseinandergesetzt, und der Hans hat mir dann auch noch sehr geholfen, herauszufinden, wie genau das geht. Also wir haben sehr viel Spass gehabt und wir hoffen, dass ihr das auch gut findet. Es ist da vom Carl Jackson mit Jim and Jesse und the Virginia Boys gespielt worden.
Zum Special ohne Fiddle. Sehr interessant. Wir sind da in der SBMA Bluegrass Show mit Urs von Achs. Er spielt Banjo jeden Tag, nehme ich an, seit 17 Jahren fast. Und wir reden über Banjo, über die Sachen, die ihn beeinflusst hat. Und wir kommen jetzt zu einem Kapitel, das heisst, ich weiß nicht, was würdest du sagen?
Ja, also ich habe gedacht, wenn wir da für eine spezielle Banjo-Show über das reden, dann wäre es doch eigentlich gut, wenn wir über die verschiedenen Bluegrass-Banjo-Stile ein bisschen etwas sagen, wie die entwickelt worden sind. Es gibt eigentlich drei Haupt, sagen wir, technische Richtungen auf dem Bluegrass-Banjo, und ich lade damit das Oldtime-Banjo, also das Frailing oder Clawhammer oder so, weg, weil ich da dazu eigentlich nicht viel kann sagen, weil ich selber nicht spiele. Aber es hat ganz klar mit dem Earl Scruggs, also Bluegrass hat ja eigentlich angefangen, der Name kommt von Bill Monroe and the Bluegrass Boys, und Bluegrass ist, sagen wir, die Pflanze vom Staat Kentucky, darum hat Bill Monroe seine Band so genannt. Aber Bluegrass als Musikrichtung ist eigentlich entstanden, wo der Earl Scruggs, der einen Dreifingerstil auf dem Banjo entwickelt hat, zum Bill Monroe gestossen ist in dieser Gruppe. Das war der Anfang von Bluegrass gewesen. Das kann man sehr genau sagen. Das ist so 1946, ist das, 47 ist das losgegangen. Und Earl Scruggs, der Stil, der ist einfach, muss ich das so vorstellen, man spielt mit dem Daumen, dem Zeigefinger und dem Mittelfinger. Man braucht in dem Stil den Daumen, pflückt eigentlich die Melodie aus. Das gibt schon Ausnahmen, aber das ist der Hauptpunkt. Meistens läuft die Melodie über den Daumen und die anderen beiden Finger, die machen so wie ein Bächli dazu, wo dann der eigene, der Stil mit diesen vielen Tönen bringt. Das ist auch eine Entwicklung, die damit zu tun hat. Auf der Gitarre tönt das nicht so gut und anders. Es hat aber damit zu tun, dass auf der Gitarre mit dem vielen Holz jeder Ton sehr viel länger ist und sehr viel mehr Schwingungen hat. Auf dem Banjo mit dem vielen Metall sind die Töne kurz. Also wenn man etwas Langsames zum Beispiel spielen oder so, muss man eigentlich mehr Töne spielen oder mehrmals den gleichen Ton oder so. Und das hat Earl Scruggs zu einer Perfektion gebracht. Vor ihm hat es schon, also der Snuffy Jenkins hat glaube ich auch dann angefangen mit Dreifinger spielen und es hat schon ein bisschen gegeben, aber er ist der, der aus dem ein Spiel entwickelt hat und sehr, sehr viel entwickelt, wo sie bis heute ein Banjo-Spiel muss zurück zum Earl Scruggs und sich das aneignen, wo er gespielt hat damals, damit er versteht, was für eine Rolle ein Banjo eigentlich in so einer Gruppe hat. Wir hören jetzt ein Stück, das wahrscheinlich viele werden kennen. Ich habe nächstes eins ausgesucht, wo so richtig sein Spielstil sowohl im Solo wie auch in der Begleitung von den anderen Musikern oder vom Singen zum Tragen kommt, und das heisst Blue Ridge Mountain Home aus dem Jahr 1957.
There's a well-beaten path on this old mountain side, where I wandered when I was a lad. And I wandered alone to the place I call home, in those Blue Ridge Hills far away. Oh, I love those hills of Virginia, from those Blue Ridge Hills I did roam. When I die, won't you bury me in the mountain, far away near my Blue Ridge Mountain home. My thoughts wander back to the ramshackle shack in those Blue Ridge Hills far away. My mother and dad were laid back to rest, they are sleeping in peace together there. Oh, I love those hills of Virginia, from those Blue Ridge Hills I did roam. When I die, won't you bury me in the mountain, far away near my Blue Ridge Mountain home. I return to that old cabin home with a sigh, I've a longing for days gone by. When I die, won't you bury me on that old mountainside, make my resting place upon the hill so high. Oh, I love those hills of Virginia, from those Blue Ridge Hills I did roam. When I die, won't you bury me in the mountain, far away near my Blue Ridge. From the Blue Ridge Hills I did roam. When I die, won't you bury me in the mountain, far away near my Blue Ridge Mountain home.
Also, etwa so 10 Jahre später oder so, nachdem Earl Scruggs das entwickelt hat, sind zwei junge Musiker, der einen haben wir schon gehört, der Bill Keith, der andere ist der Bobby Thompson gewesen, haben parallel, aber ohne dass sie sich damals kennt haben, versucht, Melodien zu spielen von den Fiddlern. Ton für Ton auf dem Banjo, also nicht begleitet so mit dem Scruggs-Stil, sondern jeder Ton ist ein Melodieton in dem Melodic Banjo. Da habe ich gedacht, den nehme ich jetzt aber nicht einen von denen, sondern jemand, der das ganz sehr schön weiterentwickelt hat und bis heute noch sehr aktiv spielt, das ist der Alan Mundy. Und das Stück, das wir da gehört, ist Huckleberry Hornpipe von der Country Gazette, aufgenommen im Jahr 1973.
Kommen wir schon zum Schluss von der kurzwilligen Stunde über Banjo. Danke vielmals, Urs, dass du gekommen bist.
Gerne schön. Ein
anderes Mal, ziemlich gleich wieder, hoffentlich.
Es hat Spass gemacht.
Ich sage auch schon vielen Dank fürs Zuhören allen. In einer Woche wieder, wenn ihr wollt. Viel Spass weiterhin auf Country Radio Switzerland. Ja, Urs, wir sind mit der verschiedene Stile vom Banjo. Und was kommt im letzten Lied?
Im letzten Lied kommt der Single String Style. Das ist ein Stil, den Don Reno entwickelt hat, aufgrund von seinem Gitarrenspiel. Das hat er übertragen, wo er, wenn er würde mit einem Blättchen spielen, auf der gleichen Seite mehrere Töne hintereinander spielt. Und das macht er aber mit zwei Fingern im Prinzip dort drin. Und das tönt dann ein bisschen anders als das vorher, hat aber letztlich eigentlich einen sehr ähnlichen Effekt wie der Melodic Style, dass er einzelne Melodietöne also sagen wir, ein Stück ganz aus Melodietönen kann machen. Wir hören da aber das von Bill Keys und Tony Trischka, ein anderer Koryphäen aus New York, das heisst Follow the Leader.
Vielen Dank und gute Heimreise.
Danke vielmals.